52 Runs, 52 Tipps für Unternehmerinnen und Unternehmer. Der Podcast von Rudolf Körber.
Ja, ich war natürlich zutiefst enttäuscht, muss ich wirklich ehrlich sagen. Ich habe dann natürlich mit meinen 26 sitzt da alleine, kam erstmal Frosch im Hals und fast Tränen in die Augen und habe gedacht, mein Projekt, wo ich jetzt ein halbes Jahr lang dran gearbeitet habe, ist jetzt gestorben. So hat es sich zuerst angefühlt. Aber eins habe ich gelernt, ist immer nicht gleich antworten. Gleich rausgelaufen, Mama, Papa angerufen, in Tränen, Legends Night ist gestorben und ja, und dann. Das ist natürlich, meine Eltern kommen nicht von dem Geschäft und waren aber auch Unternehmer großteils und haben gesagt, ja, das muss ja ganz viel Unterstützung oder Rat können wir dir hier nicht geben, das ist nicht unser Geschäft, ich weiß nicht, wie viel Risiko, ob es sich lohnt, etc., etc. Habe ich eine Nacht drum geschlafen, habe ich mir einfach angeschaut, eigentlich steht ja schon alles. Also es ist ja nicht irgendwie jetzt ein paar Monaten, dass nichts steht, sind alle Genehmigungen da, Location ist da. Wir haben ja unglaubliche Zusagen schon von diesen Skilegenden. Wir haben so viel Support, wir haben die richtigen Partner. Natürlich mussten wir noch ein paar Tickets verkaufen. Aber so viel kann gar nicht gehen. Dann habe ich gesagt, okay, wenn nicht jetzt, wann dann? Und ich, ja, machen wir.
So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von 52 Runs durch das erste Jahr. Unternehmertum. Wir sind in der Podcast-Folge Nummer 26 und die meisten wollen gerne wissen, wie denn die Entstehungsgeschichte von 52 Runs war. Und das hat einen spannenden Hintergrund, weil das ist eigentlich das Ergebnis von einer Offboarding-Situation. Ja, bis vor dieser Situation habe ich nicht gewusst, dass Offboarding mindestens so wichtig ist wie Onboarding bei neuen Mitarbeitern. Aber die Julia Neubacher, mit der es auch eine eigene Folge gibt von 52 Runs, die hat eines Tages nach 4 Jahren im Online-Team gekündigt und hat gesagt, ich übernehme jetzt den elterlichen Betrieb. Und dieses Offboarding hat also die Kündigungszeit von 4 Wochen gedauert und da war dann so gefühlt jeden zweiten Tag eine Frage. Hast du nicht einen Tipp? Ich muss zum Notar. Hast du nicht einen Tipp? Es gibt diesen und jenen Außendienstmitarbeiter, mit dem gäbe es was zu regeln und so weiter. Und irgendwann beim 4., 5. Tipp habe ich gesagt, da kann man doch aus diesen Tipps ein Buch machen und das machen wir 52 Wochen lang. Dann ist also die Offboarding-Phase 1 Jahr und die Julia begleitet in ihr eigenes erste Jahr Unternehmertum. Und darüber hinaus gab es eine ganze Menge von KMUs, Hidden Champions oder den Mittelstand, der unsere Steuern zahlt, wahrscheinlich, vom Steuerberater Dr. Herwig Pfaffenzeller in der Folge 22 bis zu kürzlich den Geschichten rund um Tino Röse, der ein sehr großes Foto- und Filmstudio in Deutschland betreibt mit eigenem Flugzeug oder mehreren Flugzeugen und warum er die zunächst nicht aus Tschechien rausbrachte, weil die amerikanische Finanzbehörde ein Problem mit der Flugzeugendung hatte und glaubt hat, es handelt sich um einen terroristischen Akt. Heute geht's um ein Unternehmen, das Menschen mit seinen Events begeistert, um Hoffmann Experience. Und wie der Name schon sagt, ja, es geht um Erlebnisse, es geht um Events, es geht um spannende Zeiten, um Kundenbindung und um Aktivierungen von Marken. Und dazu begrüße ich herzlich in diesem neuen Podcast Sophie Hoffmann.
Hallo Rudolf, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich freue mich schon.
Wir sitzen heute an diesem, es ist Mai, es ist draußen die Sonne, es ist warm und wir reden auch über Skifahren, aber nicht nur, wir reden über Sport-Events. Und das Spannende bei dir, es gibt ja mehrere Standorte. Ich schaue da immer natürlich gern im Firmenbuch, auf der Website, oftmals auch in Bilanzen nach, wo denn überall die Standorte sind, wann gegründet. Und bei dir ist es so, 2017 wurde Hoffmann Experience in den Rocky Mountains gegründet, USA.
Korrekt,
was treibt dich von den Staaten hierher ins schöne Kitzbühel? Wie ist die Verbindung zwischen deiner Gründungszeit in den USA zum Jetzt?
Ja, also wir sitzen ja hier in unserem Hoffmann Experience Büro. Wohl gesagt im Mai, obwohl wir sehr viel mit der Skiindustrie zu tun haben. Und mein Herzblut hat aber schon immer für den Skisport geschlagen. Ich war auch damals in der Renngruppe hier bei den Roten Teufeln in Kitzbühel und wurde dann auch Skilehrerin und habe dann gesagt, okay, vor meinem Master will ich noch ein letztes Hurra machen und ziehe nach Colorado und will unbedingt auch dort mal eine Skisaison machen. Dann hatte ich auch den Mut, das wurde hier dann zuerst von meinem Rennleiter, der war ganz traurig, dass ich da überhaupt es wagen würde, hier das schöne Kitzbühel zu verlassen und warum geht man überhaupt nach Colorado? Und ich habe gesagt, irgendwie zieht es mich dahin und ich will diese Erfahrung machen. Ja, dann bin ich eben nach Colorado, ursprünglich wäre es nur für eine Saison gewesen, wurde da sehr schnell als Österreich ausgebildete Skilehrerin mit Handkuss empfangen, sagen wir es mal so. Es gibt ja auch eine tolle Geschichte zu damaligen Österreichern, die nach dem Zweiten Weltkrieg auch nach Colorado ausgewandert sind. Und eine schöne Geschichte von vielen Skilegenden drüben, auch viele Kitzbühler. Und ja, dann habe ich schnell gemerkt, dass es sehr gut ankommt, dort Skilehrerin zu sein. Und meine Geschichte aus Kitzbühel, die sehr authentisch war. Und dann habe ich aber auch gemerkt, wow, okay, das Vernetzen, wenn ich jetzt nur nach einer Skisaison wieder weg bin, dann greift dieses Netzwerk gar nicht. Und dann bin ich erstmal geblieben.
Und du wolltest aber dort ja auf Dauer natürlich nicht als Skilehrerin bleiben, sondern du wolltest eine Ganzjahresanstellung im Sport. Hast diese auch gesucht, wenn ich richtig informiert bin, aber den idealen Job im Angestelltenbereich, den gab's so nicht, was ich aus heutiger Sicht verstehe. Und du hast dann gesagt, okay, wenn es das nicht gibt, dann mache ich selbst. Was war denn da die zündende Idee dazu, zu sagen, was genau du selbst und selbstständig machen möchtest?
Ja, genau, weil damals haben die mir dann auch gesagt, wenn ich mich zum Beispiel im Marketing bei einer Ski-Industriefirma beworben habe oder sonstiges, haben die gesagt, du brauchst viel mehr Erfahrung. Und ich habe gesagt, ja, aber wo soll ich überhaupt anfangen, wenn ich mehr Erfahrung brauche? Und es war dann immer sehr einsichtig, eben entweder im Marketing oder hier und da. Und dann habe ich einfach gemerkt, okay, die Stärken, die ich auch habe, wie du auch richtig gesagt hast, die gibt's in einem Job umfassend nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn es diesen Job nicht gibt, dann kreiere ich ihn halt selber. Und ich bin immer damit aufgewachsen. Und überall, wo ich schon gearbeitet habe, habe ich Menschen immer sehr gern zusammengebracht. Ob das jetzt als Skilehrerin war, da habe ich dann oft die Kunden zusammengebracht, weil ich dachte, okay, vielleicht dieser Unternehmer passt zu dem oder ich organisiere ihm dann noch extra seine ganzen Erlebnisse. Und ja, so entstand die Idee. Und dann habe ich ganz schnell gemerkt, dass die Amerikaner sehr gern nach Europa kommen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich habe ja ganz gute Kontakte natürlich noch zu Europa und ich kann dann sehr authentische, man nennt sie ja auch Experiences Money Can't Buy, Erlebnisse für sie hier zusammenstellen.
Also spannend ist, dass die Sache ihren Ursprung auch im Vernetzen aus der Skilehrerzeit hat, weil dort ist man natürlich auch jemand, der Experiences für die Teilnehmer am Skikurs, ja, wahrscheinlich dann nicht die Kinder, sondern schon die Erwachsenen, macht. Aber man bringt Leute zusammen, man hat mit ihnen einen Spaß im Schnee und ist ja draußen an der frischen Luft. Und ganz ähnlich ist das, was dann daraus wurde. Was war denn da dein erster Auftrag dann? Oder was war das erste Erlebnis, das du für Kunden geschaffen hast?
Ja, das war ganz lustig, weil sogar als ich Skilehrerin in USA war, wegen meinem alten Rennleiter, das weiß ja auch der Leo Ernstberger hier, der war auch der Rennleiter fürs Rutschkommando zum Hahnenkammrennen. Und daher, weil ich jahrelang auch im Rutschkommando fürs Hahnenkammrennen war, kannte ich natürlich auch viele, die bei der Bergbahn gearbeitet haben oder eben auch mehrere beim Kitzbüheler Skiclub. Und die Kontakte habe ich eigentlich immer sehr gut bewahrt, von, sagen wir mal, den kleinsten Menschen bis zu den größten. Und einfach generell sage ich immer, collect people, not things. Also sammle lieber Menschen und keine Sachen. Und dann war tatsächlich die erste Anfrage durch einen berühmten Freestyle-Skifahrer, Chris Anthony, der eine Charity hat in den USA für benachteiligte Kinder. Es war immer sein Traum, zum Hahnenkammrennen zu kommen. Und dann hat er mich eben kennengelernt und meinte so, kannst du mich mal zum Hahnenkammrennen? Und dann habe ich gesagt, ja, für mich, klar, das ist ja zu Hause. Und wir hatten immer noch, meine Familie, unsere Wohnung hier. Und habe gesagt, also den Traum kann ich dir schon in Erfüllung gehen lassen. Und dann haben wir die erste Experience für sein Charity zusammengestellt und eine sozusagen Hahnenkamm-Package. Und die wurde dann in den USA viele Kitzbüheler Unternehmen haben auch echt zusammengeholfen, dieses Package zusammenzustellen, was mich auch sehr überrascht hat. Das war ja damals gar keine richtige Geschäftsidee, sagen wir es mal so. Und dann wurde das dort bei seiner Charity sehr erfolgreich ersteigert. Und da war dann die erste Reise mit diesen Amerikanern zum Hahnenkammrennen mit mir. Und habe denen halt auch besondere Einblicke, alte, echte Geschichten. Man ist dann durch die, man hat sich auch wohl gefühlt. Also der Gast hat sich wie zu Hause gleich in Kitzbühel gefühlt. Nicht, er kommt nach Kitzbühel und zum Hahnenkammrennen und kennt hier niemand und ist Tourist, sondern er hatte gleich viele Freunde. Und dann kommt natürlich der Wirt ganz freundlich und trinkt vielleicht einen Schnaps mit ihm und man fühlt sich besonders und man hört die alten Geschichten. Und das sind wirklich die Sachen, die eben Money Can't Buy und die man ein Leben lang gepflegt hat und dann irgendwann halt sehr viel wert sind.
Das Thema Money Can't Buy-Erlebnisse, das war mir sofort klar, wie ich ja die Website angesehen habe, aber irgendwie muss es dann doch bezahlt werden. Also die Frage ist, welches Geschäftsmodell steht dann hinter diesen Erlebnissen oder wer zahlt wofür? Da gibt es ja auch ein Event, das ihr co-hostet von der Sports Illustrated.
Ja.
Kannst du über das was sagen? Und zwar nicht nur über das Event, sondern was dahinter auch so vom Business her passiert.
Ja,
wer,
ja.
Wer zahlt wofür?
Gerne. Also einmal zu diesem Money Can't Buy, klar. Wir müssen ja einen Price Tag zu dem schaffen, aber das, der Unterschied Money Can't Buy, das sind, sagen wir mal, es ist jetzt eine Reise in die Champagne, ja, nach Reims. Und wenn man nicht die richtigen Kontakte hat oder zum Beispiel diese Firmen, diese Maisons zum Beispiel, die bieten diese besonderen Erlebnisse öffentlich nicht mal an, egal für wie viel Geld. Und natürlich müssen wir dann die Reisekosten oder Sonstiges in Rechnung stellen, aber es sind einfach Sachen, die nicht normal zugänglich am Markt sind, ohne, sagen wir mal, dass man mein Unternehmen und meine Mitarbeiter kennt, wo wir eben diese langjährigen Kontakte aufgebaut haben. Das ist ganz viel Vertrauen. Wir bringen natürlich auch, es ist Geben und Nehmen, weil die Unternehmen, die zum Beispiel uns diese Sachen zur Verfügung stellen, wissen, dass wir auch ganz tolle Leute bringen. Also es beruht auf Gegenseitigkeit. Die wissen eben, da geht's nicht um, wie viel die zahlen, sondern Menschen, die das auch wertschätzen, die gut dazu passen, wo vielleicht auch eine Synergie danach entstehen kann oder sonstiges. Und das ist echt ein selbstlebendes Netzwerk, was dann eben nicht direkt was mit Geld zu tun hat, sondern alles, was dann noch dahinter steckt und dann weiter zustande kommt.
Und der Auftraggeber, bevor wir zum Business dahinter kommen, der könnte eigentlich dann immer die eine oder andere Seite sein. Also ein Unternehmen könnte ich fragen, noch organisiere uns doch bitte ein Money Can't Buy Event, wo auch immer. Oder die Destination sagt, ich habe da eine tolle Event-Location, dort gäbe es diese und jene Highlights, hast du nicht die Kunden dafür? Oder? Das geht so in beide Richtungen.
Korrekt, ganz genau.
Okay, ja. Sports Illustrated wollte man nur über das Geschäftsmodell dahinter.
Genau, also Sports Illustrated ist ja einer der größten Medienhäuser und IP-Marken der Welt, gehört ja zu der Authentic Brand Group, eine auch sehr faszinierende Erfolgsgeschichte von dem CEO, der das selber aufgebaut hat. Muss man auf jeden Fall auch mal reinschauen. Da ging es eben um ganz viele Marken kaufen und die dann auch wieder neu aufleben lassen und Markenrecht. Das ist ein faszinierendes Geschäft. Und eben einer dieser Marken, was einer der bekanntesten Sportmarken der Welt ist, ist eben Sports Illustrated. Und letztes Jahr hatte ich das Glück, auch durch einen ehemaligen Skifahrer, ich kann es sagen, Charlie Raposo, der ja auch sehr eng mit dem, der war ehemaliger britischer Profi-Skifahrer und sehr eng mit dem Lukas Braten auch immer noch befreundet und im Geschäft. Und ich habe ihn beim Hahnenkammrennen vor 2 Jahren kennengelernt und dann meinte er so, ja, ich habe eine große Marke, die will mal was zum Hahnenkammrennen machen. Sophie, ich glaube, du bist die Richtige. Und in diesem Geschäftsmodell ist es tatsächlich so, dass so eine große Weltmarke hierher kommt und die sagen, die brauchen die richtigen Menschen, die sich hier gut auskennen und auch die Marke richtig einschätzen, auch vielleicht eine Marktlücke am Markt, weil Hahnenkammrennen, wir spielen ja ganz viele, das ist ja, es ist erstens auch eine Ehre, da mitspielen zu dürfen. Und Point of Access ist auch nicht immer so leicht und man muss sich schon auch auskennen, was würde denn am Markt überhaupt fehlen und wo könnte sich diese Marke gut platzieren, was auch Sinn macht, einen Mehrwert für die Region schafft, einen Mehrwert für die Marke schafft, einen Mehrwert für den Gast schafft, meiner Meinung nach, wenn es ums Hahnenkammrennen geht, muss es auch wirklich dem Hahnenkammrennen und dem Sport auch einen Mehrwert bringen. Dadurch habe ich auch die Kids Legends Night angefangen mit diesem Gedankengang, irgendwie dem Sport und die Werte auch treu zu bleiben. Und ja, so haben die uns ausgesucht als Co-Host. Wir haben einen Pitch geliefert mit einer Idee, wo wir dachten, da ist eine Marktlücke da und sie fanden es ganz toll. Jetzt haben wir eine langjährige Partnerschaft und eine Weltmarke, eine internationale wie Sports Illustrated, ist jetzt eben auch beim Hahnenkammrennen zu finden.
Okay, und jetzt verrat uns, was ist die Idee dahinter? Also wie ist der Ablauf von dem Event?
Genau, also die wollten, was es heißt ja The Chalet bei Sports Illustrated. Chalet, besonders weil es eine amerikanische Marke ist, gibt es ja in den USA nicht so traditionell wie die tollen Hütten, die wir zum Beispiel hier haben. Und das findet das internationale Publikum ganz, ganz besonders. Und wir wollten, weil es auch ein internationales Publikum ist, was die anziehen, ein sehr intimes, hochwertiges Event, wo Menschen sich auch vernetzen können. Eben am Hahnenkamm-Freitagabend ist es jetzt die wunderschöne Sonnenbühl geworden, auch eine sehr legendäre Skihütte, wahrscheinlich einer der berühmtesten der Welt, auch geführt eben vom Herrn Ivan Mazzola, der früher auch Skirennfahrer ist. Das wissen vielleicht nicht alle fürs italienische Skiteam. Und es war einfach ein perfect match, eben dieses die Skihistorie, die Hütte am Berg, am Hahnenkamm, ein besonderes Erlebnis, wo die Gäste hochfahren, nachts, Freitagabend nach dem ersten Skirennen, über die Piste mit dem Skidu und dann zu dieser wunderschön beleuchteten, komplett Sports Illustrated Welt dann begehen. Und natürlich muss tolle Gastronomie dort stattfinden, tolle Begegnungen mit Menschen, mit Sportlern. Es waren viele vom US-Ski-Team da und auch zum Beispiel der Luc Alphand und tolle Musik, war eine schöne Zeit.
Bei dem Event und bei anderen Events, wer bezahlt dafür reinzukommen und wer bekommt Geld dafür, da zu sein?
Wir sind bekannt für unsere Events tatsächlich, dass wir niemanden zahlen, da zu sein. Also natürlich werden alle sowas wie die Musiker oder die Gastronomie oder wirklich die harten Dienstleister, die zahlen wir natürlich für ihre tollen Services. Kunden, Gäste, die teilnehmen wollen, können Tickets anfragen über uns oder über Sports Illustrated. Und ansonsten leben wirklich, das wissen, glaube ich, ganz viele, die ins Event-Business auch als, wenn man dann die Finger in Veranstaltertum sozusagen reinarbeitet, das lebt von Partnern und Sponsoren. Also eigentlich ist das Geschäftsmodell so, man sollte auf jeden Fall Break-Even mit den Partnern machen, also die Finanzierung von dem Event und dem Overhead und alles drum und dran sollte mit passenden, langfristigen Partnern aufgebaut werden, damit man nicht jedes Jahr vielleicht in einem Format neu anfangen soll. Und das sind ja auch Synergien, was die auch bringen können, mehr als nur Geld. Aber ja, wenn man Veranstalter ist, leben Events, finanzieren sich durch die Partnerschaften und sagen wir mal, Ticket-Sales sind das Schöne on top.
Das heißt, solche Ideen oder Events sind meistens Partnerdeals mit 3 bis 5 Jahren oder mehr Zusammenarbeit und dann gibt es dann dort nicht nur, wenn man das eine Beispiel nimmt, Sports Illustrated, sondern andere Sponsoren und Partner, die den Nutzen davon haben, selbst und mit ihren Kunden dort zu sein, sich dort zu vernetzen. Man könnte es dann auch Incentive nennen, um da 1, 2, 3 schöne Tage zu genießen und damit die Kundenbeziehung zu stärken. Das ist im Prinzip so der große Nutzen für die Partner.
Genau. Ich glaube, es kommt auch immer drauf an, wir haben ja ganz, ganz tolle unterschiedliche Partner und es kommt natürlich auch auf deren Kerngeschäft drauf an, was für die wichtiger bei so einer Plattform, weil Events sind ja nichts anderes als eine Plattform schaffen. Es ist ja auch Live-Marketing und für manche Firmen ist zum Beispiel die mediale Präsenz wichtiger als die, ich würde jetzt nicht sagen vor Ort, aber manche sagen, ich will KPIs während dem Event eine Aktivierung machen, um neue Kunden zu gewinnen, während andere eben sagen, wir wollen medial mehr Ausstrahlung haben. Also es ist immer ganz unterschiedlich, ob es jetzt zum Beispiel ein Autounternehmen ist, die dann auch der Mobilitätspartner ist oder sagen wir mal eine hochwertige Champagnerfirma oder etwas wie Red Bull oder so.
Also du bringst einfach an diesem Event die hochwertigen Marken mit spannenden Personen zusammen.
Korrekt. Genau. In lebendigen und authentischen Arten und Weisen.
Jetzt kommen wir zum Event, das schon jetzt 2-3 Mal gefallen ist. Aber über diesen Weg habe ich eigentlich dich und dein Unternehmen entdeckt, weil ich war ja auch schon das eine oder andere Mal in Kitzbühel beim Weltcuprennen. Und was mir schon klar war, wie ich da war, war, dass ein Großteil der Vermarktung über Weirather Wenzel und Partner läuft. Und was ich so besonders spannend gefunden habe, wie ich dein Unternehmen entdeckt habe, die Website angesehen habe, ist, ja, da gibt's doch noch mehr. Ja, da gibt's viele Events noch rund um das legendäre Weltcuprennen in Kitzbühel. Die Kids Legends Night ist so eine Sache, die ja in den letzten Jahren sehr stark auch durch die Medien geht, die große Aufmerksamkeit genießt, weil dort sind die Legenden. Wie kam's denn zu der Idee?
Ja, das ist wirklich eine verrückte Story eigentlich, mit sehr, sehr viel Herzblut dabei. Bisschen wie eine Coca-Cola-Geschichte, würde ich sagen, oder wie man sagt, ja. Also auf jeden Fall, mein Herzblut war ja immer sehr verbunden mit dem Skisport und auch zum Hahnenkammrennen. Und das waren wirklich meine Superheroes. Und für mich gab's und gibt's immer noch nichts Tolleres. Und auch die Community, die eben dahinter steckt. Und vor vielen Jahren wurde ich mal von einem anderen Unternehmen, da war ich noch Einzelunternehmen und hatte eine Teilzeitmitarbeiterin und habe mich da durchgekämpft und habe aber schon die Experiences, also die Reisen sozusagen hier, um Moneycan bei Hahnenkamm zu machen, hatte ich schon etabliert. Dafür war ich auch ein bisschen bekannt, dass ich auch schon Skilegenden kannte und eben diese besonderen Begegnungen für den Kunden schaffen konnte. Dann hat mich ein Unternehmen hier nach einem Konzept für das Hahnenkammrennen, für ein Event gefragt. Und für mich war es ganz klar, ich habe dann natürlich ein Pitch-Deck liefern müssen und ich habe ein Konzept ausarbeiten müssen. Da muss man natürlich auch anschauen, was ist die Konkurrenz, was gibt's schon am Markt, was könnte vielleicht fehlen. Und da war für mich eigentlich ganz klar und auch mit meinen Gesprächen mit den Skilegenden, es gibt keinen Ort, wo man die relativ leicht zusammenkriegt, alle finden kann und wo die irgendwie im Fokus stehen. Und weil die mich immer so fasziniert haben, war für mich klar, es sollte um den Sport gehen, soll trotzdem Spaß machen für den Gast, für den normalen Gast. Aber die Sportler sollten geehrt werden. Und somit habe ich dann dieses Konzept ausgearbeitet, eigentlich damals, wie gesagt, für ein anderes Unternehmen. Das hieß dann aber auch schon Kids Legends Night und ich bin da total aufgegangen und habe das gepitcht und die fanden es auch ganz toll und haben gesagt, ja, das hört sich ja ganz gut an. Und dann ist einfach diese Idee, ich habe mich natürlich wahnsinnig gefreut. Damals war es auch Hahnenkamm Samstag, das war ein Riesendeal. Und dann sind wir einfach weiter in die Entwicklung gegangen und dann habe ich gedacht, okay, da braucht es ja noch mehr Storytelling. Und dann hatten wir eben die Master of Disaster Band mit Ivica Kostlic und Jan Hudek und Matteo Malusa und die ganzen anderen. Die waren dann dabei und dann hat man so eine Community gebildet und man hat gemerkt, okay, das fruchtet diese Idee und wir haben Unterstützung. Und dann habe ich auch gesagt, okay, wie wäre es, wenn wir einen Inspiration Award auch noch dazu kreieren und eine Skilegende, die Menschen inspiriert, nicht für nur wie viele Medaillen, weil das steht mir ja auch nicht zu. Ich bin nicht die FIS, würde ich auch nie behaupten. Ich bin ja kein Weltcup-Veranstalter, aber ich würde ganz eigentlich behaupten, dass ich Herz im rechten Fleck habe und eben selber so inspiriert wurde und daher der Inspiration Award für gute Menschen verleihen kann. Und das lief dann auch alles super, war alles in der Schwebe, war ganz klar. Und dann irgendwann im Herbst, nachdem wir schon alles in der Planung hatten, Tickets verkauft hatten, die ersten Partner onboarded waren, Datum festgesetzt, Location festgesetzt, hieß es ja, Frau Hofmann, tolle Idee, wir stehen voll hinter Ihnen, aber wir glauben, es ist besser, wenn Sie Veranstalter sind. Wow. Für mich war das eigentlich ein Herzbruch.
Wer war der ursprüngliche Auftraggeber oder wer hätte Veranstalter sein
sollen? Die andere Location eben, das erzähle ich jetzt nicht ganz genau. Aber ja, für mich war zuerst eigentlich das Projekt gestorben, weil ich dachte, Einzelunternehmen Hahnenkamm Samstag, da traue ich mich ja nie rüber und so eine Riesenveranstaltung, natürlich ist das viel Risiko. So haben wahrscheinlich die das auch gesehen und ich glaube, die haben gedacht so, war ja 26. Und ich glaube, die haben wahrscheinlich gedacht so, wir vertrauen der schon, aber das ist schon, was da alles geplant ist, ob das wirklich so zustande kommt.
Also beim ersten Event warst du 26? Und das ist ja, ich meine, wir reden ja vom finanziellen Risiko.
Ja.
Weil so ein Event zu starten, wenn das Hotel dann sagt, ja, es ist besser
ihr auf deiner Kappe, ja.
Das sagen die ja deshalb, weil sie das Risiko selbst nicht eingehen wollen vielleicht.
Ich glaube, so war es auch, ja. Und Idee fanden sie toll, aber...
Und du hast gesagt, ich gehe das Risiko ein.
Ja, ich war natürlich zutiefst enttäuscht, muss ich wirklich ehrlich sagen. Ich habe dann natürlich mit meinen 26 sitzt da alleine, kam erstmal Frosch im Hals und fast Tränen in die Augen und habe gedacht, mein Projekt, wo ich jetzt ein halbes Jahr lang dran gearbeitet habe, ist jetzt gestorben. So hat sich zuerst angefühlt. Aber eins habe ich gelernt, ist immer nicht gleich antworten. Und das ist zum Beispiel ein Tipp, den man dann lernt. Aber dann habe ich gesagt, okay, ja, ich lasse mir mal durch den Kopf gehen lassen. Und habe mich dann höflich verabschiedet und habe gesagt, ich melde mich auf jeden Fall, muss meine Nacht drüber schlafen. Gleich rausgelaufen, Mama, Papa angerufen, in Tränen, Legends Night ist gestorben. Und ja, und dann, das ist natürlich, meine Eltern kommen nicht von dem Geschäft. Und waren aber auch Unternehmer großteils und haben gesagt, ja, das muss ja ganz viel Unterstützung oder Rat können wir dir hier nicht geben, das ist nicht unser Geschäft, ich weiß nicht, wie viel Risiko, ob sich das lohnt, etc., etc. Habe ich eine Nacht drum geschlafen, habe ich mir einfach angeschaut, eigentlich steht ja schon alles. Also es ist ja nicht irgendwie jetzt ein paar Monaten, dass nichts steht, sind alle Genehmigungen da, Location ist da, wir haben ja unglaubliche Zusagen schon von diesen Skilegenden, wir haben so viel Support, wir haben die richtigen Partner, so viel kann, natürlich mussten wir noch ein paar Tickets verkaufen, aber so viel kann gar nicht schief gehen. Dann habe ich gesagt, okay, wenn nicht jetzt, wann dann? Und ich, ja, machen wir. Und so bin ich dann auch ganz schnell von Einzelunternehmen auf GmbH natürlich gewechselt, weil ich das dann auch gemerkt habe, dass das wahrscheinlich schlauer ist. Und so ist die Legends Night dann zur Hofmann Experience permanent gewandert. Und das ist wirklich auch die Erfolgsgeschichte von Tags 1, wo ich dann auch die Lindsay Vonn für den ersten Inspiration Award-Träger gewonnen habe. Ich habe sie selbst bei einer von ihren Charity-Veranstaltungen, werde ich nie vergessen, gefragt, ja, hey Lindsay, I think also the Storytelling zwischen so einer inspirierenden und mächtigen Frau, damals ist sie ja dann auch in Rente gegangen, das ist jetzt auch pretty crazy story im Nachhinein, hat sich aber auf jeden Fall als Inspiration auch bewiesen und bewahrt, immerhin, und sie hat gleich zugesagt. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn die das sind ja tolle Menschen, wenn die da dran glauben, muss ich selber auch dran glauben.
Und diese Zusagen der Topstars, die passieren dann auch? Oder gibt es ja solche, die schnell mal zusagen, aber dann doch nicht kommen? Weil es ist ja ganz wichtig, dass dann auch Namen vor Ort sind.
Absolut, das ist auch die Erwartungshaltung. Da ist auch viel Druck dahinter, das ist klar. Deswegen tun auch, und es ist normal, dass andere Veranstalter oft für Celebrities oder Sportler oder sonstiges Key Opinion Leaders zahlen, um auch das abzusichern. Wir hatten wirklich das Glück, ich glaube, wegen den Werten und wegen den Awards, die wir verkörpern und weil wir auch mittlerweile einen ganz, ganz tollen Committee haben, und das ist von Sportlern ausgewählt, dass die Gäste, die zu uns kommen, die haben wirklich einen Respekt vor der Veranstaltung und die wollen ja auch den Respekt zu ihren Mitlegenden zollen. Und wir haben dadurch wirklich das Glück, dass wir sehr wenige Absagen kriegen, also wir kriegen sehr, sehr viele Zusagen. Klar, ab und zu kommt irgendwas dazwischen. Da bin ich sehe die Liste dann immer am Tag der Veranstaltung und dann sage ich manchmal so, oder ich rufe dann sogar manchmal diese Person an, wenn ich sage so, was, du hast abgesucht, Herr, komm. Und habe ich auch schon mal jemanden anders überzeugen können oder dann doch irgendwie abholen lassen können. Aber wir haben das Glück, dass ganz tolle Leute das unterstützen.
Und die Schwierigkeit bei sowas wie der Kids Legends Night oder anderen Top-Veranstaltungen ist immer der Start oder die ersten 1, 2, 3, oder? Wenn sie das etabliert hat, dann musst du jetzt keinem Star erklären, was ist das überhaupt, und dann wird die Zahl derer, die gerne kommen, größer wie die man reindrängen muss.
Ganz genau. Also bei Veranstaltungen oder eigentlich jedes Geschäft, was man anfängt und aufbaut, sagt man 2, 3 Jahre. Ne? Auch dann, ehrlicherweise, ist es dann auch wirklich ein Geschäft, was auch dann letztendlich was abwirft. Weil für die Gäste sowie für die Sponsoren, die wollen natürlich eine Erfolgsgeschichte dahinter sehen, die wollen Zahlen sehen, das ist für die Geschäft, das ist ja eine Investition. Daher wollen die schon eine Laufbahn von Erfolg sehen.
Okay. Ich denke nur über den Award für die Lindsay Vonn, weil die ja einen bekommen hat in der Skipension und jetzt dann wieder die die Aktivität und den Sturz eigentlich mit dem roten Trikot als Weltcup-Führende. Das ist schon mal so eine Geschichte. Jetzt ist die Frage, in welcher Rolle wir die Lindsay, ist ja eine gute Bekannte oder Freundin sogar von dir, in Zukunft sehen werden. Nochmal auf der Piste oder beim nächsten Award. Was denkst du?
Ja, es ist lustig, weil da kann ich nochmal eine kleine Insider-Story erzählen. Sie ist eine unglaubliche Persönlichkeit und wie gesagt, ich habe die Ehre, es besser zu kennen. Und damals hat sie mit ganzer Euphorie zugesagt und dann habe ich einen Brief, weil wir mussten natürlich Laudatios zusammenstellen und die sollen besonders sein. Und einmal war das ihr ehemaliger Red Bull-Betreuer, der ganz tolle Robert Trenkwalder, und dann haben wir aber ganz groß geträumt und ich habe einen Brief an den Herrn Arnold Schwarzenegger geschrieben. Weil jeder fragt mich immer, wie hast du den Arnold Schwarzenegger im ersten Jahr dahin bekommen? Und die wahre Geschichte, ich habe den Brief auch noch, der ist wirklich zuckersüß. Da gab es auch übrigens keine KI. Das wurde über Wochen handgeschrieben, also natürlich schon am Computer, aber durch meinen eigenen Kopf mit Freunden und Partnern und etc. mit viel Rat einen Brief an den Herrn Arnold Schwarzenegger. Und er hat dann an dem Tag zugesagt, nur wegen diesem Brief, und ist eben auch gekommen, um die Lindsay zu ehren. Zurück zur Lindsay, das war eine ganz berührende Rede mit vielen Tränen. Und sie hat aber sogar gesagt, I won't be back, à la Terminator, nicht I'll be back, sondern I won't be back. Die Aufnahme haben wir auch noch. Und ich finde es einfach unglaublich, dass sie, und da auch nochmal dazu, zu diesem Herzblut, sie hat gemerkt in der Rente, sie ist noch super fit. Sie ist ja auch dieses unglaubliche Stehaufmännchen. Und sie hat gemerkt, das ist da, wo ihr Herz schlägt und warum nicht? Und sie hat sich ja so aufgepaddelt. Sie hat ein ganz tolles Team dahinter. Und sie repräsentiert echt auch viel, viel mehr. Und ich glaube, das weiß sie. Deswegen auch diese Inspiration. Ich glaube schon, dass sie auch eine gewisse Art von dieser Superhero-Funktion auch wahrnimmt. Sie hat ja sehr viele Niederschläge mitmachen müssen. Sie hat selber auch Menschen, die sie inspiriert haben. Und sie glaubt einfach daran. Das ist ihr Lebensweg, Menschen auch zu inspirieren. Weil egal, ob es im Sport ist, jeder Mensch kann sich damit identifizieren. Und da will sie auch echt viel zurückgeben. Ich glaube tatsächlich, und nicht, dass ich das jetzt mit ihr besprochen habe, ich würde es ja auch total vergönnen. Sie war ja auch wirklich, sie hat ja bewiesen, dass aus der Rente, dass sie es auch wirklich bis an Platz 1 in Downhill Standings geschafft hat, dass sie möglicherweise wieder am Ski stehen wird. Mich würde es nicht wundern. Und ich würde es ihr total gönnen.
Mir würde es auch nicht wundern. Und mir würde es auch nicht wundern, wenn sie dann wieder mit dem roten Trikot auf dem Ski stehen würde.
Ja, da kriege ich Gänsehaut, wenn ich das höre. Ja.
Sehr vergönnen, ja.
Unglaubliche Geschichte. Ja.
Das ist die Story, denke ich.
Ja, das hat man auch bei Cortina eben gemerkt. Das war faszinierend. Ich bin auch extra dafür angereist, wie viele Menschen da mitfiebern. Also das bewegt richtig Menschen. Und das ist ja auch genau das, was wir mit der Legends Night, solche Menschen, diese Geschichten und wie weitläufig das an normale Menschen geht, diese Inspiration, wie das denen im Alltag hilft, solche Vorbilder zu haben, das kann man sich gar nicht vorstellen. Auch nochmal zu dieser Geschichte, Inspiration von diesen Ski-Ikonen. Wir haben auch fast jedes Jahr einen ganz, ganz tollen Gast, den Franz Klammer, bei uns. Und ich habe mal nach der Legends Night von einem relativ erfolgreichen Unternehmer einen ganz langen, berührenden Text bekommen. Und er meinte so, you made one of my childhood dreams come true. Und er hat mir seine ganze Kindheitsgeschichte erzählt von einem nicht wohlhabenden Haus, und wie er ein Leben lang von Franz Klammer inspiriert worden ist, auch so erfolgreich zu sein, wie er heutzutage ist. Also das bewegt Menschen, das kann man nicht unterschätzen.
Und dieses Inspirieren und die Werte der Sportler funktioniert ja weit über das Sportthema hinaus. Also der Sportler inspiriert ja nicht nur einen Sportler, sondern verkörpert Werte, die auch genauso im Unternehmertum gelten. Welche Werte nimmst denn du von Sportlern mit in dein Unternehmen?
Einige, aber 100%, das ist auch ein großes Thema. Man sieht es jetzt auch immer mehr bei Konferenzen oder Summits. Deswegen verbindet man ja auch ganz oft Profisportler, wie auch zum Beispiel die Maria Riesch, ist auch eine gute Freundin von uns, auch bei uns im Committee. Disziplin, Durchhaltevermögen, Mindset, positives Mindset, ich würde sagen sogar auch Visualisierungen, kann man ja auch wie Manifestationen sagen. Und Leidenschaft. Man braucht ein viel größeres Why und Warum und diese große Vision, egal ob im Sport, dieses Weiterträumen, sowie im Unternehmertum.
Also sehr viele Verbindungen zwischen den beiden sehr Dingen. Viele. Drum, finde es einmal ganz spannend, wenn Leute, die im Business mit Sport zu tun haben und dann geschäftlich erfolgreich sind, diese Werte zusammenbringen.
Ja, ist auch ein faszinierendes Geschäft, was wir auch dahinter sehen. Viele Firmen heutzutage investieren ja sehr viel in diese Sportplattformen, genau auch deswegen. Also es ist ein großes wirtschaftliches Geschäft, was dahinter steckt, was sehr, sehr interessant ist. Deswegen natürlich auch der Erfolg von Sachen wie Formel 1, Hahnenkammrennen, Super Bowl, eben auch als wirtschaftliche Plattformen.
Jetzt haben wir draußen über 20 Grad. Es ist Mai und wir reden über Kitzbühel, aber nach Kitzbühel ist auch immer vor Kitzbühel. Es gibt aber auch bei dir eine Reihe von spannender Sommer-Experiences. Was ist denn dein Favorit bei all dem Angebot, das man auf der Website sieht? Was kann man im Sommer mit dir und deinem Team erleben?
Ganz viel. Das Tolle ist, wir sind nicht nur Veranstalter, sondern auch Dienstleister und haben die Ehre, mit ganz tollen Marken zusammenarbeiten zu dürfen. Lustigerweise finden viele von den Marken uns wegen der Kids Legends Night und daher kriegen wir dann auch viele Aufträge von, weil die sagen, wow, okay, ihr habt was Besonderes. Und das Besondere, was die oft sehen, ist eben das Netzwerk dahinter und dieses Connecting People. Und das kann man sozusagen bei uns auch einkaufen. Und wir hatten jetzt die Ehre und das Glück und die harte Arbeit, die letzten 2 Jahre besondere Erlebnisse tatsächlich auf Mykonos und Ibiza zusammenstellen zu dürfen. Davor haben wir private Events auch auf den Inseln gemacht. Da machen wir jetzt mittlerweile ein bisschen weniger, weil es nicht so skalierbar ist mit Privatevents. Und uns macht es sehr viel Spaß, eben Marken in Berührung zu setzen mit Kunden. Da hatten wir eben Projekte, wo man uns auch eigentlich medial etwas kennt, ist zum Beispiel das Range Rover Mykonos House und das Defender Destination auf Ibiza. Und da haben wir die 2 Automobilmarken ins Leben gerufen, waren einer der Agenturen, die da mitwirken durfte. Und das kann man sich vorstellen, das sind wie ganze Aktivierungshotels, also 360-Degree-Brand-Involvement muss man sich für einen Kunden vorstellen. Du wirst eingeladen zu einer ganz besonderen Location und die ist jetzt nicht mit großen Fahnen und Flaggen, mit Logos, sondern ganz unterschwellig ist es. Also überall, du tauchst in diese Welt von dieser Marke ein, von alles, von jedem Getränk oder Wasser, was du trinkst, kann man aktivieren, theoretisch mit Branding, bis hin zu, was man isst, was die Masterclasses sind. Es gibt sogar Betttücher mit dem Logo drauf, aber ganz subtil. Also man taucht in diese ganze Erlebniswelt ein und wird Fan von der Marke.
Und Auftraggeber ist in dem Fall der Autohersteller und Zielgruppe die Händler dieser Marke oder die Fahrer?
Also korrekt, da ist Auftraggeber eben die Automobilmarke und da sind wir Dienstleister und der Kunde ist gemischt. Also es sind Endkunden und Händler, damit die auch natürlich mehr von der Marke erleben und dann auch ihrem eigenen Kunden dann weitergeben können und auch teilweise Medien.
Okay, das funktioniert sogar B2B2C, also man kann Endkunden-Events mischen
genau.
Mit Händlern.
Es ist
gemischt. Dürfen sie dann auch dort treffen oder haben die unterschiedliche?
War meistens getrennt, das sind dann Slots von Days. Nicht ohne Grund, sondern es passt einfach besser auch von den Gesprächen. Also ja. Es war natürlich ein tolles, es war auch so ein bisschen wie so, es hat dann sehr viel von diesem Connecting People, weil man muss sich vorstellen, da kommen Menschen um diese Marke mitzuerleben und die lernen sich aber alle untereinander kennen und haben viele Gemeinsamkeiten und viele Freundschaften und Geschäftsbeziehungen sind daraus aus entstanden, obwohl das nie von Anfang an das Ziel war.
Spannende Story. Jetzt 2017 in Colorado gegründet, sozusagen nächstes Jahr 2027, 10 Jahre Selbstständigkeit, ja, die Zeit vergeht.
Das ist lustig, als ich die Fragen von dir Die die kurzen Punkte durchgegangen bin, ist es das erste Mal, wo mir das bewusst geworden ist. Da wurde ich ganz kurz emotional. Also danke. Das wurde auch in unserem Jour Fix jetzt erwähnt, dass nächstes Jahr 10-Jahres-Jubiläum ist. Und das ganze Team hat gesagt, wir sind ja eine Eventagentur. Da müssen wir was veranstalten. Also du bist schuld. Dankeschön. Vielleicht wäre es mir gar nicht aufgefallen.
Würde ich sagen, dann macht sie einen tollen 10-Jahres-Event. Wer weiß, was da.
Du kriegst auf jeden Fall eine Einladung.
Ja, das ist schön. Gut. Habe ich gut recherchiert und dafür darf ich nach Kitzbühel
genau,
kommen.
Genau, dafür kriegst du das goldene Ticket.
Das freut mich sehr. Dann habe ich nächstes Jahr schon einen Event vor. Klasse. Aber worauf ich hinaus wollte in den 10 Jahren. 10 Jahre Erfolgsstory und das klingt ja wie so ein kleines Märchen mit den Personen, die du da kennengelernt hast, mit dem Brief an Arnold Schwarzenegger, mit der Ehrung von Lindsay Vonn. Klingt genial. Gab es auch Niederlagen in der Zeit oder aus welcher Niederlage? Und das ist immer ganz so eine entscheidende Frage bei 52 Runs, weil man aus den Niederlagen auch besonders viel lernen kann. Und viele der Podcast-Interviewpartner kommen dann gestärkt aus dieser Niederlage hervor. Gab es so einen Tiefpunkt bei dir?
Absolut, auf jeden Fall. Und natürlich schaut alles online und von außen und eben diese wunderschönen Geschichten, die sie auch braucht, sehr glamourös von außen an, aber im Hintergrund würde man auf Englisch sagen, a lot of blood, sweat and tears. Da fällt mir eine Geschichte ein. Natürlich habe ich die Firma, wie man gerade besprochen hat, 2017 gegründet. Das waren noch rosige Zeiten, das war vor Covid. Und dann sind wir natürlich haben wir die Legends Night gestartet 2020 und haben gesagt, ja, da haben wir den Durchbruch. Denkt man zumindest, ne, ganz viel größere Plattform, dann GmbH. Mit einer GmbH hat man natürlich dann auch andere Sachen zum Absolvieren. It's a little more complicated. Und dann sind wir in Covid reingeschlittert und standen erstmal mit nichts da. Und ich habe das durchgebracht, durchgekämpft, auch mit Mitarbeitern. Habe dann einen Pivot gemacht. Dann haben wir gemerkt, okay, es gibt natürlich von Marken und Firmen und Handkamm-Rennen sowieso gar nichts. Ist ja alles nicht erlaubt. Und dann haben wir gemerkt, ob wir es davor nie gemacht haben, okay, wir werden jetzt Hochzeiten machen. Weil die Menschen brauchen ja noch Hochzeiten und in deren Zeit zu Hause ging das halt tatsächlich noch weiter und die haben ihre Hochzeiten geplant für dann eines Tages, wann halt Covid vorbei ist. Wir haben natürlich die Firma nie mit Hochzeiten angefangen. Das war dann sozusagen Sinn zum Zweck. Und dann weiß ich aber nach Covid, weil das einfach ganz andere Struktur war, lief es auch nicht gut. Ich habe meine Mitarbeiter über Wasser gehalten und ich habe dann eines Tages, da werde ich es nie vergessen, saß ich im Auto und kriege einen Anruf von einem Steuerberater und er hat gesagt, boah, Sophie, also ich weiß nicht, ob du das noch wirklich weitermachst. Du wirst immer irgendwie schaffen, aber ob das, vielleicht brauchst du einen frischen Start und das war jetzt alles nicht so lustig mit Covid und ja, weiß nicht, ob das noch Sinn macht. Und ich habe echt gedacht so, wow, okay, er sagt mir hier ungefähr, ich soll meine Firma schließen. Auch wieder in Tränen ausgebrochen nach dem Anruf. Und dann habe ich gesagt, nee, we didn't come this far just to come this far. Also alles, was wir schon geschafft haben. Und da gibt es ja auch einen echten USP. Dann habe ich mich wieder einfach hingesetzt und habe gesagt, das wird nicht die Ende dieser Geschichte sein. Also ja, wir haben es auch fast nicht geschafft mal. Und dann muss man natürlich ganz klar alles auf den Tisch legen und sich da rausziehen und wirklich nochmal zu diesem Why. Und dann über die Zeit haben wir gemerkt, dass wir eben auch eigentlich jetzt keine Hochzeitsprofis sind, weil da war mein Herzblut von Tag 1 nicht dabei. Das ist ja auch nicht wirklich creating an experience und connecting people. Das ist ja natürlich für einen Tag für die Menschen ganz schön, aber es ist natürlich auch nicht mit Brands und ich bin tatsächlich auch, glaube ich, wirtschaftlich mehr im Kopf dabei, um so auch zu denken und einen Mehrwert zu schaffen. Und dann sind wir eigentlich mit dem, was wir angefangen haben, haben wir uns wieder ganz glasklar gemacht, was unsere USPs sind und weniger ist mehr manchmal und eben dieses Creating Experiences, Connecting People uns darauf fokussiert und dann ganz gut weitergeschafft. Und eben die Legends Night auch wirklich weitergemacht, noch mehr Aufmerksamkeit in die Partnern und das hochgezogen mit ganz vielen tollen Teammitgliedern, die genauso da mitfiebern. Und das hat dann funktioniert.
Also ich habe zwar offenbar die 10 Jahre gut recherchiert, aber dass in diesen 10 Jahren dieser Virus war, das habe ich irgendwie schon verdrängt für mich.
Ja.
aber jetzt kommt es wieder. Und dass man als Eventagentur und Veranstalter in so einer Zeit eigentlich nichts zu lachen hat, das ist klar. Ja.
Aber das war sehr hart. Und man wusste einfach wirklich nicht, das, was du so geliebt hast und wo du dein ganzes Unternehmen mit aufgebaut hast, ist einfach komplett nicht erlaubt. Absolut, du konntest in deinem eigenen Haushalt, da konnte ja der Arzt oder irgendwas noch ein bisschen Geschäft machen. Bei uns gab es gar nichts und es gab ja auch keine Aussicht. Das war aufmachen, zusperren, man konnte mit nichts planen. Ich wollte trotzdem meine Mitarbeiter nicht verlieren. Wir waren ja auch erst 2020, wie ich gesagt habe, ja eine GmbH. Das heißt, es waren auch nicht die Zahlen vorliegen von dem Unternehmen, dass man auch dementsprechend die richtige Unterstützung bekommen hat. Das ist halt Pech. Ja, jeder andere hätte vielleicht zugemacht und von neu angefangen, aber ich habe gesagt, nein, Hofmann Experience, die muss weiterleben. Und ja.
Also durchhalten zahlt sich aus.
Ja, durchhalten zahlt sich aus.
Was sagst du dem Steuerberater jetzt?
Der ist sehr stolz auf mich, das passt schon. Der hat es ja gut gemeint. der hat es wirklich gut gemeint. Vielleicht wusste er nicht, wie hartnäckig ich wirklich bin. Und vielleicht hat es geholfen, ne? Also vielleicht war genau dieser Anruf, dass ich dann sag, boah, nee, jetzt muss ich einfach Ärmel hochkrempeln und das muss man da reinstecken. Also als Unternehmer muss man ein bisschen über seine Grenzen auch gehen und dieses Durchhaltevermögen haben. Sonst schafft man es nicht weiter. Mhm. Sonst wird es ja auch jeder machen.
Also wir sind ja im Podcast für Unternehmer, für leitende Mitarbeiter, für alle, die von anderen gerne lernen wollen und vielleicht den einen oder anderen Fehler durch das Gelernte vermeiden wollen. Zum Schluss des Podcasts, welchen Tipp würdest du denn gerne den zuhörenden Unternehmerinnen und Unternehmern da draußen mit auf den Weg geben?
Auf jeden Fall immer dein Warum wissen und ein bisschen the bigger picture, die größere Vision vor Augen halten. Da gehört natürlich auch ein guter Businessplan dazu und so. Menschen, begib dich um Menschen, die dich auch inspirieren. Geh in Kreisen mit Leuten, die so sind, wo du hingehen möchtest. Du kannst ganz viel von denen lernen. Ich habe auch viele Mentoren gehabt in meiner Karriere tatsächlich. Das sieht man nicht so viel. Also eine ist eine Nadine Mettenberg, die ist eine sehr erfolgreiche Event-Unternehmerin aus Hamburg. Die hat mir sehr viel geholfen. Und einfach Rat zu holen, wenn man ihn mal braucht, von anderen, die es schon geschafft haben. Und dann auch zu denken, okay, wenn andere es geschafft haben, dann ist es ja schon möglich. Das auf jeden Fall, ja.
Super. Dann können sich alle ja auch bei dieser Folge sehr viel Rat holen. Das war eine extrem kurzweilige Folge, ja, wenn ich so auf die Uhr schaue. Eine Dreiviertelstunde ist schon wieder vorbei. Ich danke sehr herzlich für diese Einblicke in dein Unternehmen, in alles, was wir gehört haben. Freue mich auf die 10-Jahres-Feier und danke fürs Interview, liebe Sophie Hofmann.
Vielen, vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht und ja, es war sehr kurzweilig. Ich freue mich auf dein Buch.
Danke sehr.
Das Arbeitsbuch zum Podcast ist erhältlich über 52-runs.com. Abonniere jetzt den Kanal und sei auch das nächste Mal wieder dabei bei dem Business-Podcast durch 52 Wochen Unternehmertum.